Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Dunkle, schwerwiegende Geheimnisse gibt es ja in vielen Familien und oft hängen sie auch mit der deutschen Geschichte zusammen. Was diese Leerstellen erzeugen, darum geht es unter anderem im neuen Roman der vielfach ausgezeichneten Schriftstellerin Judith Herrmann, die ja seit ihrem Debüt Sommerhaus später Ende der 90er eine der wichtigsten Stimmen der Gegenwartsliteratur ist. Ihr neues Buch Ich möchte zurückgehen in der Zeit steht übrigens direkt auf der Bestsellerliste und ich freue mich gleich mit Judith Herrmann darüber sprechen zu können. Ich möchte zurückgehen in der Zeit, heißt das neue Buch von Judith Herrmann. Und darin erzählt sie unter anderem von der Suche nach ihrem Großvater, dem Vater ihrer Mutter, den sie nie kennengelernt hat, weil er Jahre vor ihrer Geburt gestorben ist. Die Erzählerin weiß nicht viel mehr von ihm, als dass er Mitglied der Waffen-SS war und im polnischen Radom stationiert war. Und sie fährt dorthin, um mehr darüber herauszufinden. Das Buch hat aber noch zwei weitere Teile. Einer spielt in Italien, in Neapel, bei der Schwester der Erzählerin, die auch aber auf ganz andere Weise in der Geschichte gräbt. Und der dritte, der kürzeste, der trägt den schönen Titel Tietzlomme, Zeittäschchen und erzählt davon, wie einmal die Schwiegereltern der Erzählerin tagelang verschwunden waren und wie sie ihr Verschwinden auch nie richtig erklärt haben. Es geht also um das Schweigen, um Leerstellen und was diese Leerstellen bewirken und ich freue mich sehr, mit Judith Herrmann darüber sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen, Frau Herrmann.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ich habe jetzt so ein bisschen umständlich versucht, Ihr Buch zu beschreiben, weil mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, dass viel und vor allem über den ersten Teil geschrieben wird, also über die Suche nach dem unbekannten Großvater. Aber ist das denn für Sie überhaupt der zentrale Teil dieses Buchs?
Also ich freue mich, dass Sie das gleich zu Beginn so ansprechen, weil er ist es nicht. Also es ist natürlich ein historisch für uns Deutsche so vordergründig schweres und wichtiges Thema, dass dieser Großvater mit der SS-Vergangenheit ins Zentrum rückt des Lesens des Buches. Aber für mich ist es eigentlich vielmehr ein Buch über die Familie oder über Familien. Zu meiner Familie gehört dieser SS-Großvater dazu und das Schweigen um ihn herum gehört auch zur Familie, aber es ist tatsächlich sehr viel mehr ein familiäres Buch, in dessen Zentrum für mich vor allem meine Mutter oder eine Mutter steht und das Thema der Kommunikation und der Erinnerung.
Das fand ich auch, dass es eben so eine starke Motivik gibt, die eigentlich alle drei Teile miteinander verbindet. Ja, was machen wir jetzt? Wie bringen wir dieses Buch rüber, damit sich jemand, der uns zuhört, auch was darunter vorstellen kann? Wollen wir trotzdem mit dem ersten Teil anfangen? Oder was würde Ihnen Spaß machen, über dieses Buch zu sprechen? Wie nähern wir uns dem?
Ich glaube, wir kommen um den ersten Teil nicht drum herum. Also wir müssen und sollen auch in dieses dunkle und winterliche Radom in Polen. Es ist für mich tatsächlich eben auch schreibend dieser Weg gewesen über Radom, dann nach Neapel und am Ende vielleicht in so eine Zusammenfassung der Orte und der Erinnerungen. Aber anfangen müssen wir in Radom.
Und die Erzählerin ist ja eine Ich-Erzählerin. Vielleicht wäre es auch gut zu wissen, wie nah Ihnen die steht. Sprechen wir jetzt immer von der Erzählerin oder sage ich, wie haben Sie das erlebt, Frau Herrmann?
Also ich würde im ersten Teil, im Radom-Teil auf jeden Fall von mir selber sprechen wollen und mit mir selber antworten wollen. Ich bin es gewesen, die nach Radom gefahren ist und dann mehr oder weniger dicht an dem, was mir dort geschehen ist oder was ich dort erlebt habe, an dem entlang geschrieben hat. Also es ist meine Reise, es ist mein Großvater, es ist meine Mutter. Wir machen es uns einfach.
Ja, sehr gut.
Ich sage.
Und am Anfang dieses Textes, da gibt es ja nur so eine blassgraue SS-Tätowierung am Arm des Großvaters, so als Bild. Und dann gibt es noch eine Fotografie, die die Mutter ihnen gibt. Und irgendwie fahren sie dann dahin mit der Idee, dieses Foto quasi mit der Realität abzugleichen. Gibt es das Foto tatsächlich? Wie sieht das aus?
Es gibt dieses Foto. Also ich besitze dieses Foto. Es ist ein kleines, in dieser typischen, ganz, ganz kleinen Größe von Fotos, die man damals hatte. Ein kleines Schwarz-Weiß-Foto, auf dem mein Großvater Vater auf dem Motorrad der SS auf einem ziemlich leeren Platz in einer Stadt fotografiert wird. Es ist Sommer, er trägt ein ärmelloses weißes Unterhemd, er sieht sehr guter Dinge aus und hinten drauf auf diesem Foto steht in einer Schrift, von der meine Mutter sagte, sie könne diese Schrift niemandem zuordnen, das Wort Radom. Und das ist alles gewesen und ist für mich der Anlass gewesen, nach Radom zu fahren. Ich glaube vor allem mit dem Bedürfnis herauszufinden, ob er wirklich dort gewesen ist. Mhm. Ich hatte die Idee, dass also wenn er dort gewesen sein sollte in diesen Jahren, es steht auch das Jahr 1941 drauf, 41, 42, bedeutet das für mich, dass er im Sinne der Wortwahl des Holocaust ein Täter gewesen ist und ich wollte mich vergewissern.
Und haben Sie dann dort auch Zeitzeugen getroffen tatsächlich? Weil im Buch klappt das ja alles nicht so richtig. Die melden sich dann alle erst die Leute, die Sie kontaktiert haben, als Sie eigentlich schon wieder abreisen. Das fand ich auch wieder so eine interessante Leerstelle, dass da gar kein wirklicher Dialog entsteht.
Also es ist in der Wirklichkeit, in der sogenannten Wirklichkeit so gewesen, dass ich ganz am Ende meiner Zeit in Radom tatsächlich auch einige Gespräche geführt habe und Kontakte hatte und mit Menschen gesprochen habe. Ich habe diese Gespräche dann aber nicht mehr mit in den Text hineingenommen, weil es diese grundsätzliche totale Isolation, die ich in Radom empfunden habe, aufgelöst hätte oder irgendwie wieder unscharf gemacht hätte. Das ist dann doch eine Art autofiktiver Einschub im Text. Also ich war lange total alleine. Meine Recherchen in Archiven verliefen im Sande. Es gab weiterhin auch in Radom nichts als dieses Foto, aber es gab natürlich doch so etwas wie Atmosphäre der Stadt und diese Atmosphäre der Stadt war sehr, sehr dunkel und durchaus fand ich auch so viele Jahre, Jahrzehnte später immer noch sehr geprägt vom Krieg. Und ich bin für mich geblieben. Ich bin dort auf eine bestimmte Weise mit meinem Großvater gewesen. Und als ich ihn am Ende gestellt habe, also als ich den Platz gefunden habe, auf dem er sich hat fotografieren lassen, es also kein Zweifel mehr an seiner Anwesenheit in Radom gegeben hatte, bin ich wieder abgereist.
Und was sich ja da so ein bisschen wie so ein roter Faden durchzieht, sind so Telefonate mit der Mutter, die ja immer wieder darauf beharrt, dass sie sich an gar nichts erinnern kann. Glauben Sie ihr das eigentlich? Ist das so?
Ich glaube, dass es so ist und dass es auch wiederum nicht so ist. Ich glaube, dass es eigentlich im psychoanalytischen Sinne ein ganz klarer Fall von Verdrängung ist. Ich glaube, dass meine Mutter sich an sehr viele Dinge erinnert, aber die Art und Weise, in der ich sie frage, setzt sie offenbar derartig unter Druck, dass sie diese Erinnerungen für sich behält. Ich nehme an, es setzt sie auch die Gesellschaft, also unser Umgang mit dem Krieg und der sogenannten Erinnerungsarbeit, setzt sie auch unter Druck. Sie erstarrt. Ich habe tatsächlich den Eindruck gehabt, während dieser langen Telefonate mit ihr in Radom, dass sie erstarrte und dass sie plötzlich nicht mehr in der Lage gewesen ist, ganz einfache Dinge zu sagen. Sie hat es dennoch versucht und hat einige kleine Sachen erzählt und diese kleinen Sachen sind dann aber auch in ihrer Reduziertheit und ihrem Einzelstehen plötzlich auch fast genug gewesen. Also sie waren abgründig. Eine Erinnerung wie die, dass mein Großvater sich nach dem Krieg beim Rasieren oft geschnitten hat, ja, dass ihm also die Hände gezittert haben, dass er kleine Blutungen im Gesicht hatte, die er stillen musste, aufwendig stillen musste. Das ist eine Einzelerinnerung, die steht völlig unverortet da, aber für mich verbirgt sich dahinter ein Abgrund.
Und da zeigt sich ja auch wieder so drin, dass es, glaube ich, schon auch in Ihrem Text darum geht, wie wirkt es weiter? Also wo sind da immer so Spuren innerhalb von Familien, von irgendeinem Wissen, was nicht quasi direkt weitergegeben wird oder nicht explizit, sondern wie lebt das wie so ein Hintergrundrauschen fort? Das ist so ein bisschen das Grundthema, hatte ich den Eindruck, richtig?
Das ist ein Grundthema. Also es ist tatsächlich ein Hintergrundrauschen an Vergangenheit und an unzusammenhängenden, aber deutlichen Bildern, glaube ich. Für mich hat sich das konzentriert am Ende in einem ganz einfachen alltäglichen Gebrauchsgegenstand, in einer
Suppenkelle,
ja. Genau, von der sich also plötzlich in diesem Gespräch mit meiner Mutter herausstellte, dass diese Suppenkelle, der wir als Familie seit 50 Jahren, also unsere Suppe essen, dass das ein Geschenk meines Großvaters gewesen ist an meine Mutter zu ihrem 21. Geburtstag und dass also wir alle unsere Suppe essen, die uns von einem Täter geschenkt worden ist. Und ich habe plötzlich überhaupt nicht verstanden, auch von mir selber nicht verstanden, warum ich das eigentlich nicht gewusst habe, warum meine Mutter eigentlich nie einen Anlass gesehen hat und wir ihr aber offenbar auch keinen Anlass gegeben haben, etwas über die Herkunft dieser Kelle zu erzählen. Und ich gerate im Buch und in der Wirklichkeit mit meiner Mutter in einen Disput darüber, weil sie mir vorwirft, ich würde diese Kelle literarisieren. Ich würde sie also mit einer Bedeutung aufladen, die ihr nicht zusteht. Und für mich ist es umgekehrt. Ich literarisiere ausnahmsweise mal nicht, sondern die Kelle ist schrecklich und sie ist ein Objekt, in dem viel verborgen ist, ja.
Judith Herrmann ist heute bei uns in der Lesart zu Gast und wir haben ja schon darüber gesprochen, Frau Herrmann, dass Ihr neuer Roman drei Teile hat. Im ersten, über den wir schon gesprochen haben, da geht es um Ihre Suche im polnischen Radom nach dem Großvater. Dann folgt eine Reise zur Schwester nach Neapel, die Archäologin in Pompeji ist und dort mit ihrer Familie in einer sehr seltsamen Wohnung lebt, die so riesige Räume hat mit lauter Zwischenböden. Und diese Schwester, die will auch gar nicht, dass vor ihren Kindern über dunkle Themen, also zum Beispiel über Gewalt gesprochen wird. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, da geht es auch um das Verschweigen, denn die verlorenen Schwiegereltern der Erzählerin, die nie erklären, warum sie einige Tage verschollen waren. War das denn so eine Art Idee für das ganze Buch, Variationen über das Thema des Schweigens und Verschweigens zu schreiben?
Ich empfinde es als schön, also wie Sie sagen, dass es Variationen des Verschweigens sind. Ich würde das so nennen wollen. Es ist aber tatsächlich gar nicht so bewusst im Voraus entschieden von mir, sondern es hat sich während des Schreibens entwickelt. Also tatsächlich ist es so gewesen, dass ich natürlich nach dieser Reise nach Radom ein großes Bedürfnis hatte, mit meiner Familie über das zu sprechen, was ich in Radom erlebt habe. Und im Text führt das dann in eine etwas autofiktivere Wirklichkeit hinein. Also es gibt eine literarisierte Schwester, die das Schweigen in der Familie tatsächlich fortsetzt und auch ähnlich wie die Mutter nicht wirklich und nicht in einem literarisierten Sinne über diesen Großvater sprechen möchte. Aber diese Schwester ist vom Beruf Archäologin, also sie ist eben...
Gräbt auch in der Geschichte.
Genau, sie gräbt auch, aber in einer Vergangenheit, die vielleicht in Bezug auf uns jetzt hier und heute irgendwie sicherer ist, also abgekapselter. Es ist eine Vergangenheit, die so weit entfernt ist, dass man nicht mehr für sie zur Verantwortung gezogen werden muss, eine Vergangenheit, für die man keine Verantwortung trägt, zudem eine Vergangenheit, die durch eine Naturkatastrophe entstanden ist, also in Pompeji. Diese Schwester der Erzählerin gräbt in Pompeji. Und so sind dann also aus Radom heraus doch tatsächlich Variationen entstanden über Schweigen oder Sprechen, über Verschüttung und Verdrängung. Und am Ende ist es ein, dann doch wie bei allen Büchern, würde ich sagen, für mich, die ich schreibe, ein Buch mit mehr Fragen als Antworten.
Aber ich kann mir vorstellen, dieses Schweigen innerhalb Familien, das ist ja sehr verbreitet und wie so eine Art Grundpathologie von Familien. Merken Sie das auch? Sie haben ja schon die ersten Lesungen gehabt. Ist das was, worauf die Leute Sie auch ansprechen dann oder was so als Resonanz kommt?
Ich glaube, dass es etwas ganz Vertrautes ist. Also ich glaube, dass Schweigen in vielen Familien ein fester Bestandteil der Abmachung letztlich ist. Und ich glaube auch, dass das irgendwie zum Teil richtig ist. Also ich glaube, dass Schweigen auch eine gute Bedeutung hat und dass es eben auch ein Schutz sein kann und dazu führt, dass man weitermacht und dass man Dinge entwickelt und trotzdem miteinander spricht. Also es ist nicht nur ein Verschweigen im Sinne von absichtlich etwas zurückhalten. Es ist vielleicht manchmal auch wie so ein ganz langes Nachdenken. Ich glaube, es ist wichtig, dass das Schweigen immer wieder aufgehoben wird Und, dass
und
man
Literatur
dann,
macht ja genau das.
Literatur macht das, also oder Literatur bemüht sich darum oder versucht es und übergibt natürlich dann am Ende an den Leser, der sich überlegen kann, wie er mit seinem eigenen Schweigen oder dem Schweigen seiner Familie umgehen möchte.
Mich hat schon auch sehr fasziniert, an Ihrem Text eben nochmal darauf zurückzukommen, auf diese Räume. Ich fand schon diese Wohnung in Radom wirklich vollkommen verrückt. Das hat, fand ich unglaublich, wie die das da wochenlang, sie das da ausgehalten haben, in dieser doch irgendwie so ein bisschen unwirtlich wirkenden Umgebung. Dann eben diese völlig verrückte Wohnung da in Neapel. Da habe ich gedacht, sind das eigentlich auch nicht so Erinnerungsräume, um die es da geht und in, wo die Literatur dann auch doch irgendwas umräumen kann, dass es eben nachher dann doch anders aussieht als vorher.
Das ist ein gutes Bild. Es ist für mich tatsächlich so, dass ich, wenn ich meine Bücher ansehe, dass ich in allen Büchern eine Neigung habe zu diesen merkwürdigen Verschachtelungen und zu Kisten in Kisten in Kisten. Also immer ein bisschen wie dieses Prinzip der russischen Puppe.
Diese Matroschka.
Der Matroschka, in der so viele Puppen ineinander gestellt sind. Es ist natürlich dann letztlich ein sehr bewegliches, variables System. Also man kann leere Räume vorziehen und dann wieder zurückholen und einen sehr vollen Raum vor einen leeren Raum stellen und das wieder verändern. Ich empfinde Bücher an und für sich als Räume, also als Archive, als unterschiedliche Archive, in denen Dinge manchmal sorglos, manchmal unordentlich und manchmal sehr kontrolliert aufgehoben werden. Und weil das so ist, haben, glaube ich, Räume in diesen Büchern eine sehr große Bedeutung.
Und bei dem Buch jetzt hatte ich den Eindruck, um bei dem Raumbild zu bleiben, dass der Raum auch offen bleibt am Ende. Ich habe jetzt auch nochmal, als wir uns hier getroffen haben, ist mir dann auch aufgefallen, dass ja auch auf dem Cover eine offene Tür zu sehen ist. Und mir scheint die ganze Geschichte auch unabgeschlossen, als würde überall, als hätte man so eine Versuchsanordnung gemacht, um da mal drauf zu gucken. Aber man kann es auch eigentlich ja sowas nicht zu Ende erzählen, wie diese Geschichte mit dem Großvater. Es gibt ja da kein Ende in dem Sinn.
Ich sehe das so. Also es gibt kein Ende. Es ist ein fortlaufender Prozess. Es ist ein unaufhörliches, unentwegtes Gespräch. Das muss es auch sein. Es muss geführt werden und weitergeführt werden. Und ich glaube, dass bestimmte Dinge für mich auch interfamiliär in Bezug auf meine Familie und das Schweigen in meiner Familie nach dem Ende dieses Buches losgehen werden. Also dass wir vielleicht in der Familie jetzt anfangen, anders über meinen Großvater zu sprechen. Das wäre jedenfalls etwas, was ich mir wünschen würde.
Judith Herrmann, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Ich danke auch.
Und das neue Buch von Judith Herrmann ist unter dem Titel Ich möchte zurückgehen in der Zeit beim S. Fischer Verlag erschienen. Es hat 156 Seiten und kostet 23 Euro. Der Roman Die Deutschstunde ist längst ein Klassiker von Siegfried Lenz, der heute vor 100 Jahren zur Welt gekommen ist. Die Stadt Hamburg feiert ihren Ehrenbürger einen ganzen Monat lang mit einem eigenen Literaturfestival. Hamburg liest Lenz, heißt es. Dafür haben sich ganz verschiedene Kultureinrichtungen etwas einfallen lassen. So hat zum Beispiel der Masterstudiengang Illustration einer Hamburger Hochschule gleich eine ganze Graphic Novel herausgebracht, die das Leben von Siegfried Lenz in Bildern erzählt. Magdalena Neubich hat sich das mit den Illustratoren zusammen angeschaut.
Als Siegfried Lenz im vergangenen Sommersemester im Masterstudiengang Illustration der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften im Lehrplan stand, konnten die wenigsten Studierenden etwas mit dem Schriftsteller anfangen.
Ich glaube, dass auch vielen so ging, dass man am Anfang nicht so enthusiastisch war, als man nur das Thema so gesagt bekommen hatte, weil es war so, okay, es ist ein alter weißer Mann, den wir jetzt hier irgendwie in Erinnerung behalten wollen.
Erzählt Illustrationsstudentin Antonia Ripp. Weil aber nun im Kurs eine Graphic Novel über das Leben und Werk von Siegfried Lenz entstehen sollte, lasen sich die Studierenden im Archiv der Lenz-Stiftung durch viele, viele Texte des Autors. Über die Monate hätten sie dann doch eine innige Beziehung zu ihm aufgebaut.
Man war gezwungen, ihn auch irgendwie auf einer persönlicheren Art und Weise kennenzulernen. Man illustriert ja nicht einfach nur einen Text, den er geschrieben hat, sondern man versucht ja irgendwie herauszufinden, wie hat er gelebt, wie hat er gesprochen, wie hat er sich bewegt. Das muss man ja alles im Comic irgendwie wiedergeben.
Die Ergebnisse ihrer Recherchen sind jetzt in Form der Graphic Novel Siehst du es? Im Carlsen Verlag erschienen. Ein richtiger Wälzer sei das Buch geworden, erzählen die Studierenden, als sie die Comicsammlung im Hamburger Literaturhaus erstmals öffentlich präsentieren. 19 grafisch-stilistisch völlig unterschiedliche Kapitel führen durch das Leben von Siegfried Lenz. Zu Beginn geht es um Lenz' Kindheit in Masuren im heutigen Polen. Katrina Biedenbender hat den Comic gemalt und liest ihn vor, während ihre detailverliebten bunten Zeichnungen im Großformat an die Wand gestrahlt werden.
Die kleine Stadt Lück, in der ich geboren wurde, war schon da. Man nannte sie bereits die Perle Masurens. Der Lücksee war schon da, die sandigen Exerzierplätze, das gekalkte Gefängnis, die gedrungenen Kriegerdenkmäler, die Vorurteile und die getrübten Kasernen, in denen das feldgraue Unglück wohnte. Alles war schon da.
Dann wird Lenz' Zeit als Soldat im Zweiten Weltkrieg geschildert, wie er in Dänemark desertiert und seine Kriegsgefangenschaft in England. Nach seiner Entlassung studierte er in Hamburg Philosophie, Anglistik und Literaturwissenschaft, wurde Journalist bei der Welt und veröffentlichte 1951 mit »Es waren Habichte in der Luft« sein erstes Buch. Während anfangs vor allem Kurzgeschichten erschienen, kamen ab Ende der 60er bekannte Romane wie »Deutschstunde« und »Heimatmuseum« dazu. Die Studierenden greifen auch diesen Lebensabschnitt von Siegfried Lenz in ihrer Graphic Novel auf. Diesmal illustriert von Antonia Ripp.
Wie so oft schon verbringt Siegfried Lenz auch heute mit seinem Freund, dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky, ein paar Stunden im städtischen Schwimmbad. Mein lieber Siegfried. Hallo Marcel, wie geht's dir heute? Ich kann nicht klagen. Und selbst, wie lebt es sich im plötzlichen Ruhm der Deutschstunde? Zweimal schwimmen bitte. In einer Depression hat es mich jetzt nicht gestürzt, das kann ich dir sagen.
Die vielen kleinen Details haben die Studierenden nicht nur aus Briefen und Texten von Lenz selbst erfahren, sondern auch, indem sie mit Menschen gesprochen haben, die ihn noch zu seinen Lebzeiten kennengelernt hatten. Zum Beispiel Günther Berg, der Vorsitzende der Lenz-Stiftung. Da er als damaliger Verlagschef von Hoffmann und Campe noch 12 Jahre zusammen mit Siegfried Lenz an dessen letzten Veröffentlichung gearbeitet hatte, konnte er den Studierenden viel über Lenz' Arbeitsweise erzählen. Etwa, dass dieser seine Geschichten schon vor dem Aufschreiben von hinten bis vorne durchdacht hatte.
Siegfried Lenz hat jede Zeile, die veröffentlicht wurde, mit der Hand geschrieben. Also er verfügte nicht über die Fähigkeit, eine Schreibmaschine, schon gar nicht einen Computer zu bedienen, fand das auch unnötig, sondern er beschrieb ein Blatt Papier von oben nach ganz unten. Da war kein Millimeter Platz irgendwo. Und das funktioniert nur dann, wenn du deinen Text im Kopf hast.
Und Günther Berg konnte begründen, warum Siegfried Lenz verglichen mit anderen Literaten seiner Generation wie Günter Grass oder Martin Walser der erfolgreichste war.
Weil die Geschichten nicht plakativ sind, weil der Autor selber nicht missionarisch war, sondern weil er tapfer alle 2,5 Jahre einen Roman fertiggestellt hat.
In den letzten Kapiteln ihrer Graphic Novel beschäftigen sich die Studierenden mit Lenz' Leben im Alter. Seine letzten Tage hat er mit seiner zweiten Frau Ulla in einer Seniorenresidenz in Hamburg verbracht. Ronja Opladen hat sich in heimeligen Bildern vorgestellt, wie sie von einem Abendspaziergang am nahegelegenen Teich zurückkommen.
Abends lässt er sich, durchgefroren vom Sitzen am Teich, ein knisterndes Schaumbad ein. Der alte Mann und sein Meer katapultieren ihn in das Reich der Fantasie, seinen zeitlosen, sicheren Hafen. Ulla, die wundervolle Ulla, hat Tee und Suppe gekocht. Er liest ihr so lange aus seinem neuen Manuskript vor, bis beide schläfrig werden.
Siegfried Lenz verstarb am 7. Oktober 2014 im Alter von 88 Jahren.
Magdalena Neubich war bei Hamburg, liest Lenz, und dieses Festival zu Ehren von Siegfried Lenz, das geht noch bis Ende März, und die Graphic Novel, die wir Ihnen vorgestellt haben, die ist beim Carlsen Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ob Hase, Maus oder Pferd, Tiere sind eigentlich überhaupt nicht wegzudenken aus Kinderbüchern. Oft sind sie ja nicht nur witzige Hauptdarsteller, sondern die besten Freunde der Kinder. Auch im neuen Buch des vielfach ausgezeichneten Zeichners Nikolaus Heidelbach geht es um so eine tierische Freundschaft. Simone ist der Titel des Buchs und Silvia Schwab hat es sich für uns angesehen. Frau Schwab, wer ist denn diese Simone, die dem Buch den Titel gibt?
Ja, diese Simone ist ein Nilpferd, ein kolossales Tier.
Groß und grau, sympathisch und sehr gemütlich sieht Simone aus auf dem Umschlagbild. Sie linst da ganz unternehmungslustig zur Seite, dem Betrachter entgegen. Und die kleinen Ohren und dieses Minischwänzchen, die bilden einen lustigen Kontrast zum massigen Körper. Riesig wirkt sie übrigens im Verhältnis vor allem zu der kleinen Walli. Das ist ein kleines Mädchen im gepunkteten Kleid und mit keck abstehenden Haarschwänzchen. Das sitzt auf Simones Rücken.
Und jetzt ist ja sowas, das eben, ich habe es schon gesagt, Freundschaften zwischen Kindern und Tieren, das gibt es ja immer wieder in Bilder- und Kinderbüchern. Ich erinnere mich noch sogar an einen Wolf in Steinsuppe, das wollte unsere eine Tochter immer hören. Es gibt Mäuse, Schweine.
Es gibt ein Rennschwein.
Ja, genau, aber ein Nilpferd, da kann man sich schlecht vorstellen als Protagonistin. Was ist denn das für eine Geschichte, die Nikolaus Heidelbach da erzählt?
Ja, das ist eine ziemlich skurrile Geschichte, also man kann sagen typisch Nikolaus Heidelbach, denn das Nilpferd Simone lebt eben nicht am Nil oder auch nicht im Zoo, sondern es lebt bei Walli und ihrer Mutter. Simone ist nämlich Wallis Babysitter. Sie singt und liest dem Kleinkind vor, füttert und wickelt es, bringt dann später Walli zum Kindergarten, spielt mit ihr, schläft in ihrem Zimmer und Sie können sich vorstellen, wie eng das wird, ja? Und als Simone gekündigt wird, weil Walli bald in die Schule kommen soll, da planen die beiden zusammen zu verreisen und nochmal etwas zu erleben. Und das tun sie dann auch. Also über und unter Wasser, im Urwald und in der Stadt, am Meer und im Fluss laufen, schwimmen, tauchen und tanzen sie. Und sie lernen sich selbst dabei kennen, sie lernen die andere kennen und sie lernen die Welt kennen.
Jetzt hat dieser Nikolaus Heidelbach ja wirklich so was ganz Unverwechselbares. Also man sieht seine Bilder und erkennt es sofort. Manche sind auch so ein bisschen unheimlich. Wie ist das jetzt bei Simone?
Ja, wenn man sich vorstellt, dass dieser unglaublich kreative und Sie sagten schon mit vielen Preisen bedachte Bilderbuchmacher in einem Bilderbuch seiner Fantasie freien Lauf lassen kann, dann muss man sich auf alles Mögliche und Unmögliche auch gefasst machen. Sein Stil wird ja altmeisterlich genannt und zwar, weil er so unglaublich fein ist im Pinselstrich, so akribisch im Detail und so wunderbar zart in den Landschaften im Hintergrund. Seine Bilderfindungen sind dagegen eher bizarr, die sind modern. Einzelne Szenen sind zum Beispiel in extremer Perspektive inszeniert, also in Aufsicht von oben oder in Untersicht oder auch in schräger Verkürzung, was dann sich richtig komisch wirkt. Und dann ist es auch ein bisschen verunsichernd. Die heile Welt, die er uns zeigt, die steht immer etwas kipplig und schräg, da könnte man sagen. Allerdings nicht unheimlich, wie Sie meinten, oder vielleicht auch bedrohlich, sondern im Gegenteil hier in diesem Bilderbuch sehr heiter.
Aber man kennt Nikolaus Heidelbach ja nicht nur wegen dieses eigenwilligen Stils, den er hat, sondern er hat ja auch viele witzige, oft absurde Ideen in seinen Büchern. Ist das hier auch so?
Ja, also es sind unglaublich köstliche, komische Ideen und skurrile Details. Also wie die dicke Simone zum Beispiel da bei Walli im Zimmer schläft oder am Tisch sitzend genüsslich aus einem Strohhalm schlürft oder wie die beiden einen Wasserfall hinuntersausen oder mit den Nilpferden Walzer tanzen. Also das ist wunderbar leicht und vergnüglich und natürlich auch wunderschön aquarelliert. Wobei fast alle Bilder in einem warmen Türkiston sind, wässrig hell, also oder von wässrig hell bis schlammig dunkel. Und man könnte sagen, alle diese absurden und skurrilen Details werden sozusagen von diesem gemeinsamen Grundton zusammengehalten. Das ist ein echter Augen- und Bilderschmaus.
Und wie hat er Text und Bild so miteinander komponiert oder verwoben?
Es sind großformatige Bilder im Querformat, zum Teil auch über beide Seiten. Und die sind natürlich die leuchtende Hauptsache des Bilderbuches. Der Text ist nur ganz schmal und dicht, eine oder zwei Zeilen pro Seite am unteren Rand. Nikolaus Heidelbach liebt ja die Kinder so, weil sie so hinreißend und ungehemmt emotional sind. Also er erzählt in dieser fantasievollen Geschichte von Freundschaft zwischen ganz unterschiedlichen Figuren und von einer gemeinsamen Entwicklung auch. Walli kommt nämlich am Schluss alleine klar. Sie ist groß, ohne ihre Beschützerin. Und die beiden haben sich gegenseitig fürs Leben geprägt. Walli kann nämlich am Schluss auf allen Vieren laufen. Und Simone, und das ist natürlich noch viel witziger, kann auf zwei Beinen laufen. Und wir Zuschauer sind dann auch ein bisschen traurig, dass die beiden ab jetzt ohne uns weitergehen.
Silvia Schwab empfiehlt also das neue Bilderbuch von Nikolaus Heidelbach. Simone heißt es. Erschienen ist es im von Hacht Verlag für 18 €.
Straßenkritik. Mein Name ist Sophie, Carla ist mein Nachname. Ich besuche gerade meine Großeltern in Freiburg, eigentlich wohne ich in Oldenburg. Ich würde gerne das Buch vorstellen, Die Wut, die bleibt, von Mareike Fallwinkel. Das hatte ich allerdings nur gehört als Hörbuch. Es ist ein Roman und da geht es um eine Mutter von einer Familie, die sich das Leben nimmt, nachdem ihr Mann und der Vater von den Kindern gefragt hat, ob sie noch Salz haben. Im Prinzip geht es sehr viel um Mental Load von Frauen oder von Flinterpersonen und ja, was sie alles tragen, was viele Männer nicht tragen. Die Handlung geht dann so weiter, dass die Tochter, die ist ja so in der Pubertät, die fängt dann an, sich sehr doll damit zu beschäftigen, eben auch mit der Rolle als Tochter und eben auch als Frau. Und was ihr dann irgendwie alles widerfährt und mit einer Freundin tun sie es zusammen und ja, fangen an, irgendwie viele Dinge zu hinterfragen. Das hat mich sehr, sehr doll beeindruckt, was so ein bisschen so die Sicht auf die Welt irgendwie betrifft. Es ist nicht übertrieben, es ist, ja, es kommt sehr wahr rüber irgendwie alles. Kann es sehr weiterempfehlen.